Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen zur Wirtschaft am Mittag. Im Bundestag wurde jetzt gerade, bis gerade eben beraten über das nochmals neue Infektionsschutzgesetz. Neu ist, dass jetzt erstmals eine berufsbezogene Impfpflicht eingeführt werden soll für Beschäftigte in Kliniken und der Pflege. Darauf kommen wir in dieser Sendung später zu sprechen und schauen auch darauf, wie es in anderen Ländern aussieht mit berufsbezogener oder allgemeiner Impfpflicht. Rohingya-Flüchtlinge in den USA und Großbritannien fordern mehr als 150 Milliarden Dollar Schadensersatz von Facebook, weil der Konzern nicht genug getan habe gegen die Anstiftungen zur Gewalt und Hetze auf seiner Plattform. Zuerst aber wollen wir der Frage nachgehen, wie steht es eigentlich um die deutsche Wirtschaft? Wir haben seit Monaten das Problem der Lieferketten. Jetzt gerade wird über eine Nachschärfung des Infektionsschutzgesetzes gesprochen, ich habe es gerade erwähnt. Und die Virusvariante Omikron droht womöglich, die Corona-Bekämpfung wieder zurückzuwerfen. Aber dann gab es heute Mittag auch die Meldung, dass die Industrieproduktion im Oktober doch besser ausgefallen ist als erwartet. Brigitte Scholtes über die Lage und die Aussicht der deutschen Wirtschaft.
Die Auftragsbücher sind voll, trotz des Rückgangs im Oktober. Nur die Produktion kam in den letzten Monaten nicht hinterher. Und das liegt natürlich an den Lieferengpässen. Dass nun die Industrie, der Bau und die Energieversorger im Oktober insgesamt 2,8% mehr als noch im September hergestellt haben, das hatten Ökonomen so nicht erwartet. So sagt auch Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ-Bank.
Es war schon eine Überraschung, vor allem im Ausmaß, dass wir da doch jetzt so einen doch recht kräftigen Schub gesehen haben nach der schwachen Entwicklung der letzten Monate. Die Autoindustrie war da ja jetzt vorne dabei, die in den letzten Monaten besonders stark gelitten hat. Und auch wenn man jetzt sicherlich nicht sagen kann, dass das schon die Trendwende und eine deutliche Verbesserung der Situation ist, aber es ist doch zumindest eine gewisse Erleichterung und ein Schritt in die richtige Richtung.
Denn die Autohersteller steigerten die Produktion um 12,6%. Einen deutlichen Zuwachs von 8,2% gab es auch bei den Investitionsgütern, also etwa Maschinen und Anlagen. Ein Hoffnungsschimmer also, mehr nicht, denn noch fehlt es der Industrie überall an Material und Vorprodukten. Und dieses Problem dürfte wohl noch eine Zeit lang bestehen bleiben, fürchtet Stefan Schneider, Chefvolkswirt Deutschland der Deutschen Bank.
Was schon absehbar ist, dürfte sein, dass die Lieferengpässe wahrscheinlich in der Tendenz eher noch länger in das Jahr 2022 reinreichen werden und von daher eher nochmal die Industriekonjunktur etwas stärker dämpfen dürften. Trotzdem erwarten wir aber Zuwachs, aber eben nicht so stark, wie wir ursprünglich gedacht haben.
Zumindest drohe der Industrie wohl kein neuerlicher Lockdown, meint Schneider.
Wir haben ja strenge 2G- und 3G-Regeln, die hoffentlich unterbinden, dass wir praktisch bei den Beschäftigten größere Ausfälle sehen, die dann auch produktionswirksam werden. Und wir gehen auf keinen Fall davon aus, dass es wie im vergangenen Jahr in der Automobilindustrie prophylaktisch zu Werksschließungen kommen sollte, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Also da sind die Hausaufgaben gemacht worden.
Die deutsche Exportwirtschaft hängt auch stark von der Konjunktur in China ab. Dort ist der Außenhandel im November zwar um gut 26% gewachsen, doch die deutsche Industrie konnte davon nicht profitieren. Chinas Importe aus Deutschland stiegen nur um gut 3%. Denn China benötigt aktuell vor allem Rohstoffe, erklärt Michael Holstein von der DZ-Bank.
China ist stark angewiesen auf Importe sowohl von Kohle als auch von Metallen, Kupfer in erster Linie. Und das ist das, was jetzt nachgeholt worden ist. Das ist sicherlich auch ein gutes Zeichen im Hinblick darauf, dass die chinesische Industrie dann auch weiter arbeiten kann. Ich denke, dass die deutschen Exporte auch auf Sicht zumindest davon profitieren werden, auch wenn man das jetzt im November nicht ablesen konnte.
Doch noch ist die Stimmung in der Wirtschaft eher gedrückt. Das zeigt auch die aktuelle Umfrage des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung unter den Börsenprofis. Für die nächsten 6 Monate rechnen die mit einem weiteren Rückgang der Konjunktur.
Berichtet Brigitte Scholtes. Und diese eher mauen Aussichten vom Leibniz-Zentrum für Wirtschaftsforschung in Mannheim nehmen wir mit zu Claudia Werle in dem Börsensaal. Frau Werle, der ZDW-Konjunkturindikator trübt sich also ein. Wie wird das denn an der Börse aufgenommen?
Ja, das ist ein großes Thema hier an der Börse und darüber habe ich dann kurz vor der Sendung mit Andreas Scheuerle gesprochen. Andreas Scheuerle ist Konjunkturexperte bei der Deka Bank. Was denn die Gründe für den Pessimismus bei den Börsenprofis sind, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
Naja, es ist ein Dreiklang in Moll, würde ich sagen. Zum einen sind es die Lieferengpässe, die die Industrie nach wie vor lähmen, aber zunehmend auch den Handel betreffen. Das Zweite, das ist die Explosion der Energiepreise. Diese führen dazu, dass die Konsumenten weniger Geld im Portemonnaie haben, vor allem Anfang des nächsten Jahres. Und sie sorgen natürlich auch für eine schlechtere Konsumentenstimmung. Ja, und drittens natürlich die Pandemie, und ich spreche hier bewusst erstmal nur von der Delta-Variante. Die Infektionen sind wieder durch die Decke gegangen, hierzulande, aber auch im Rest Europas. Das führt zu mehr Restriktionen und damit eben auch zu einer Behinderung des Wirtschaftswachstums. Aber es führt auch zu mehr Zurückhaltung bei den Menschen. Und last but not least ist ja jetzt noch obendrein diese Omikron-Mutante dazugekommen, von der wir eigentlich noch gar nicht allzu viel wissen, außer dass sie ansteckender ist. Aber wir wissen nicht, ob sie gefährlicher ist. Aber dieses Nichtwissen, das bedeutet zusätzliche Unsicherheit. Und Unsicherheit mögen Unternehmen nicht, das mögen Prognostiker nicht und es mögen die Märkte nicht.
Warum ist denn besonders Deutschland momentan so stark betroffen?
Ja, Deutschland trifft es in der Tat knüppeldick, und zwar aus mehreren Gründen. Die Lieferengpässe belasten kein Land in Europa so stark wie Deutschland, wegen des hohen Industrieanteils und wahrscheinlich auch wegen des hohen Anteils der Automobilindustrie. Denn in der Automobilindustrie laufen ja ganz viele verschiedene Vorproduktfäden zusammen. Egal, ob Kunststoff knapp ist, ob Halbleiter knapp sind oder Metalle knapp sind. All das braucht man, um ein Auto zu fertigen. Und in Deutschland kommt natürlich auch hinzu, dass wir angesichts unserer Impfdefizite eine viel zu zögerliche Anti-Corona-Politik bislang gefahren haben.
Wenn man sich die einzelnen Branchen dann noch mal ein bisschen genauer anschaut, es sind die exportorientierten Branchen, konsumnahe Branchen, die schlechter beurteilt werden. Das sind ja zwei sehr wichtige Bereiche für die deutsche Wirtschaft. Wie ist es denn Ihrer Meinung nach um die wirtschaftliche Entwicklung hierzulande bestellt?
Na, es wird ein extrem schwieriges Winterhalbjahr. Wir erwarten im Moment noch keine Katastrophe. Das Katastrophenszenario, das wären Risiken, die durch eine wilde Omikron-Pandemie ausgelöst werden würden. Aber wir erwarten eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal und im ersten Quartal. Nicht sehr stark, aber immerhin, es geht leicht zurück. Und das erfüllt dann das Kriterium einer technischen Rezession.
Was belastet da besonders?
Naja, die Risiken liegen ja auf dem Tisch. Aber der Rückgang der Konjunkturerwartungen ist außergewöhnlich schwach ausgefallen, würde ich sagen. Und das zeigt, dass eben nicht wenige Finanzmarktanalysten darauf hoffen, dass ein großer Teil der Probleme, Lieferengpässe, Corona zum Beispiel, dass der sich teilweise im Frühsommer auflösen wird.
Schauen wir noch auf die politische Bühne. Der Koalitionsvertrag ist unterschrieben. Was ist Ihnen denn wichtig? Was soll, was muss die neue Bundesregierung anpacken?
Also auf kurze Sicht ganz klar eine beherzte Bekämpfung der Corona-Pandemie. Denn wir müssen hier sehr schnell von diesen hohen Infektionszahlen runterkommen. Das ist für die Menschen wichtig, aber auch für die Wirtschaft. Auf mittlere Sicht gibt es drei große Baustellen aus meiner Sicht, nämlich einerseits den Klimawandel, dann die Erneuerung der analogen und der Ausbau der digitalen Infrastruktur und nicht zuletzt die Reform der sozialen Sicherungssysteme. Und was ich mir erhoffe, ist ein beherztes Herangehen an diese Probleme mit ökologischem, ökonomischem und sozialem Sachverstand, der ja in dieser Ampelregierung vertreten ist.
Das sagt Andreas Scheuerle von der DK Bank.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Frau Werle, wenn wir jetzt auf den DAX schauen, da ist die Stimmung ja durchaus sehr positiv. Wie ist denn das jetzt mit dem, was wir gerade alles gehört haben, zu erklären?
Gut, die Daten zur Industrieproduktion in Deutschland sind ja besser ausgefallen als erwartet. Wir haben das im Beitrag eben gehört. Besonders erfreulich auch, dass die Produktion im Automobilsektor offenbar wieder anzieht. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Und so wundert es wenig, wenn der DAX heute wirklich satte 2% im Plus ist. Er steht jetzt bei 15.690 Punkten. Allerdings, morgen kann das schon wieder ganz anders aussehen.
Lassen Sie uns auf VW, den Autobauer, ein bisschen genauer blicken. Da gibt es Berichte über Änderungen im Vorstand. Gibt es darauf Reaktionen?
Ja, die Aktien von VW sind 1,4% im Plus. Lange Zeit hing ja die Zukunft von Vorstandschef Herbert Diess am seidenen Faden. Das hing mit einem Machtkampf mit dem Betriebsrat zusammen. Jetzt scheint der Streit beigelegt werden zu können. Diess kann wohl Vorstandschef bleiben. Der VW-Markenchef Brandstätter soll in den Konzernvorstand aufsteigen. Diess solle sich dann künftig auf strategische Fragen der Konzernführung konzentrieren. Sein Einfluss auf das operative Geschäft würde geringer werden. Aber dennoch, hier an der Börse ist man einfach sehr froh, dass der Streit beigelegt werden kann. Kurz zum Hintergrund, dies will VW zum Aushängeschild für moderne Produktionsverfahren machen. Dazu soll im Umland von Wolfsburg eine neue Autofabrik entstehen. Der Betriebsrat hingegen, der fürchtet, dass das Werk von VW, das ja wegen der Chipkrise ohnehin im Moment kaum ausgelastet ist, Kurzarbeit fährt, den Anschluss an die E-Mobilität verlieren könnte.
Und bleiben wir auch nochmal bei Autowerten, und zwar schauen wir jetzt auf BMW. Der Autobauer aus München nimmt für sich in Anspruch, wieder Nummer 1 im Prämiensegment zu sein. Wie kommt das denn bei den Anlegern an?
Die gesamte Branche muss sich neu ausrichten. Stichwort E-Mobilität. Der Mangel an Speicherchips macht die Sache ja nicht gerade einfach. Das Problem ist ja, dass diejenigen, die in der, analogen Welt die Nase vorne haben, die haben sie nicht automatisch auch vorne, wenn es um alternative Antriebstechniken geht. Nun sagt der Vorstandschef von BMW, wir haben die Spitzenposition im Premium-Segment zurückerobert. Wir gewinnen Marktanteile hinzu. Wir sind auch zuversichtlich, was das Gesamtjahr betrifft. Bis 2030 soll jedes zweite verkaufte Auto von BMW voll elektrisch fahren. Hier an der Börse kommt das gut an. Die Aktien von BMW sind 1,5% im Plus.
Gewinner heute Delivery Hero. Was ist da der Hintergrund?
Ja, die Aktien sind gestern regelrecht eingebrochen. Der Essenslieferdienst wollte schnell expandieren, wollte beispielsweise in Saudi-Arabien zukaufen. Das scheint nicht hinzuhauen. Zumindest haben die dortigen Wettbewerbsbehörden die Übernahme untersagt. Die Aktien sind daraufhin gestern regelrecht eingebrochen. Heute dann die Gegenbewegung, die Papiere. Fast 5% im Plus.
Und dann schauen wir noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro kostet 1,1254 $. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,46 auf minus 0,45%. Und für die Feinunze Gold muss man $1,783,79 zahlen am Mittag.
Vielen Dank, Claudia Werle von der Frankfurter Börse. Der Bundestag hat bis kurz vor der Sendung über ein nochmal verschärftes Infektionsschutzgesetz beraten. Und Thema dabei auch eine berufsbezogene Impfpflicht. Mein Kollege Volker Fintermer aus dem Hauptstadtstudio hat die Debatte verfolgt. Herr Fintermer, was genau plant denn die Ampelkoalition zur berufsbezogenen Impfpflicht? Wer wäre dann bis wann verpflichtet, sich impfen zu lassen?
Herr Sturmberg, das hat tatsächlich eine neue Qualität, was hier in dem Paragraphen 20a in Infektionsschutzgesetz eingeführt wurde. Danach müssen nämlich die Beschäftigten im Gesundheitswesen künftig einen Immunitätsnachweis gegen Covid-19 führen. Sie müssen also bis zum 15. Februar nachweisen, ob sie geimpft oder genesen sind oder zumindest, wenn das nicht der Fall sein kann, ein Attest vorlegen, weshalb sie nicht geimpft oder genesen sind, also weshalb es beispielsweise medizinische Gründe gibt, um das nicht zu tun. Und das betrifft erheblich viele Menschen. Es arbeiten 5,6 Millionen Menschen im Gesundheitswesen insgesamt, davon 3,7 Millionen Menschen allein im unmittelbaren Patientenkontakt. Und entsprechend umfangreich sind auch die Auflistungen, die hier gemacht werden. Das betrifft nämlich die Beschäftigten in den Krankenhäusern, bei Einrichtungen für ambulantes Operieren, bei Vorsorge- und Reha-Einrichtungen, bei Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Rettungsdienste, Sozialdienste, medizinische Behandlungszentren, auch die Gesundheitsämter im öffentlichen Gesundheitsdienst, die voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen und die ambulanten Pflegedienste. Also tatsächlich ein Großteil der Beschäftigten, ich habe die Zahl mit Patientenkontakt schon genannt, 3,7 Millionen. Und in all diesen Bereichen muss bis Mitte Februar der Nachweis geführt werden.
Bisher wurde ja eine Impfpflicht ausgeschlossen. Es wird auch aus der Wirtschaft, aber immer öfter auch eine allgemeine Impfpflicht gefordert. Wie haben sich die einzelnen Parteien dazu positioniert und wie emotional ging es da auch im Bundestag zu?
Naja, das ging natürlich sehr emotional zu. Die Ampelkoalitionäre haben ihr Gesetzesvorhaben natürlich verteidigt, weil sie es in der Situation als notwendig ansehen. Damit geht auch einher, dass das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit eingeschränkt wird. Und das wurde natürlich massiv von den Oppositionsparteien, ganz besonders der AfD in Teilen, aber auch der Linksfraktion kritisiert, weil nämlich die Konsequenz für Ungeimpfte im Fall des Falles, falls sie keinen Nachweis führen, auch ein praktisches Berufsverbot Verbot sein kann. Denn die Gesundheitsämter können für den Fall, dass ein entsprechender Nachweis nicht geführt wird bzw. verweigert wird, den betroffenen Personen auch den Zutritt zu den jeweiligen Einrichtungen verweigern, was faktisch auf ein Berufsverbot für Ungeimpfte hinausläuft, sofern sie keinen Nachweis führen. Und das halten sowohl die Linke als auch die AfD für überzogen. Die Linke hat darauf hingewiesen, dass es in der Situation viel vernünftiger gewesen wäre, die Personalsituation im Pflege- und Gesundheitsbereich deutlich auszubauen und dort die Situation zu verbessern, um einfach mehr Pflegepersonal zu haben, anstatt die wenigen, die es im Moment noch gibt, die es angesichts der angespannten Lage in den Berufen noch aushalten, jetzt noch verstärkt mit Zusatzleistungen und Forderungen zu belasten.
Noch ganz kurz, wir haben ungefähr noch eine halbe Minute, Herr Findamer. Im neuen Infektionsschutzgesetz sind ja auch weitere Maßnahmen angelegt. Welche sind das?
Naja, ganz wichtig dürfte sein, dass jetzt künftig auch Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte impfen dürfen bis zum 31. Mai in der Maßgabe so die Boosterimpfungen, wo ja bis Jahresende allein 30 Millionen Menschen zusätzlich geimpft werden sollen, um das zu beschleunigen, sollen die jetzt zusätzlich impfen zu können, um die Zahl der täglichen Impfungen in die Höhe zu treiben.
Volker Fintermer über die Planungen für eine berufsbezogene Impfpflicht und was sonst noch im nachgeschärften Infektionsschutzgesetz geplant ist. Ganz herzlichen Dank. Mehr als 150 Unternehmen und Marken in Deutschland haben heute eine Impfkampagne gestartet und dazu ihre Werbesprüche abgewandelt. Unter anderem sind dabei BMW, Mercedes-Benz, Edeka, Lidl, die Sparkassen und die Volksbanken. Es ist der Versuch, noch möglichst viele Menschen zu überzeugen, dass Impfen schützt, dass alle die, die sich jetzt bisher noch nicht haben impfen lassen, das freiwillig tun und dass es eben auch ein Weg aus der Krise ist, die auch für wirtschaftliche Instabilität immer wieder sorgt. Aber angesichts der drohenden Omikron-Welle planen einige Länder in Europa nun doch zumindest teilweise, das heißt berufsbezogene Impfpflichten, oder haben es bereits umgesetzt. Mischa Erhardt mit einer Übersicht, welches Land was plant bzw. schon eingeführt hat.
Eine Corona-Impfpflicht müsse absolut letztes Mittel sein, warnt die Europäische Sektion der Weltgesundheitsorganisation. Dieser Maxime folgen die Länder der Europäischen Union bislang alle, mit einer Ausnahme.
Österreich.
Mit Ankündigung des vierten Lockdowns hat Österreich bereits Mitte November eine allgemeine Impfpflicht beschlossen. Auf diese Weise hofft das Land, die steigenden Inzidenzzahlen in den Griff zu kriegen. Wer sich weigert, muss alle 3 Monate eine Strafe von 600 Euro zahlen. Wer diesen Zahlungen nicht nachkommt, muss eine Strafe von bis zu 3.600 Euro berappen. Die Einnahmen aus diesen Bußgeldern sollen in die Krankenhäuser fließen. In Kraft tritt die österreichische Impfpflicht am 1. Februar.
Frankreich.
In Frankreich gilt seit September eine berufsbezogene Impfpflicht, etwa in Pflegeberufen. Eine allgemeine Impfpflicht einzuführen sei nicht Frankreichs Wahl, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran. Dennoch erhöht die französische Regierung den Druck auf Ungeimpfte. Seit Juli gilt der 3G-Nachweis in Form des Gesundheitspasses. Seit kurzem haben die Franzosen zudem die Gültigkeit von Testnachweisen von 72 Stunden auf 24 Stunden verkürzt. Rund 78% der französischen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung erhalten. Deutschland, Österreich und die Schweiz liegen mit rund 70% unter den Staaten Westeuropas dagegen auf den hinteren Plätzen.
Spanien.
Beim Impfen vorne mit dabei ist die spanische Bevölkerung mit einer Impfquote von über 80%. Das Land hat schwere und schwierige Infektionsphasen hinter sich. Gestoppt hatte Spanien diese Pandemiephasen mit strikten Lockdowns, die offenbar viele Spanierinnen und Spanier zum Impfen bewogen haben.
Portugal.
In Sachen Impfquote ist Portugal noch vor Spanien Spitzenreiter in Europa. Rund 90% der Portugiesinnen und Portugiesen sind geimpft. In beiden Ländern ist die Lage in den Krankenhäusern im Vergleich zu früheren pandemischen Phasen deutlich entspannter. Die Zahl der Inzidenzen und Neuinfektionen liegen aktuell ebenfalls deutlich unter den Zahlen etwa hierzulande.
Italien.
Ministerpräsident Mario Draghi hat bislang eine allgemeine Impfpflicht nicht ausgeschlossen. Bisher hat er dafür aber auch keine Pläne auf den Tisch gelegt. Dafür gilt in Italien eine Impfpflicht im Gesundheitssektor bereits seit April. Ab Mitte Dezember ist auch eine Boosterimpfung für Ärztinnen und Pfleger verpflichtend. Auch Schulpersonal, Polizei und Militär müssen sich künftig impfen lassen. Wie hierzulande gilt seit dieser Woche auch in Italien die 2G-Regel. Ungeimpfte dürfen dort also weder in Kinos oder Stadien noch in die Innenräume von Bars und Restaurants.
Griechenland.
Die griechische Regierung führt ab Mitte Januar ein Bußgeld von 100 Euro für ungeimpfte Senioren über 60 Jahren ein. Bei Nichtimpfung wird diese Zahlung dann jeden Monat fällig. Auch in Griechenland soll das Geld den Krankenhäusern zugutekommen. Seit September gibt es in Griechenland zudem eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitssektor.
Belgien und Niederlande.
In Belgien und Niederlande gab und gibt es zum Teil heftige Proteste und Gewaltausbrüche gegen geplante oder existierende Maßnahmen gegen Corona. In Belgien hat dafür schon die Ankündigung einer Impfpflicht für Pflegepersonal gereicht. Die Gewerkschaften haben zudem zu weiteren Protesten und Streiks aufgerufen. Dagegen spricht sich einer Umfrage zufolge die Mehrheit der Führungskräfte kleiner und mittelständischer Unternehmen für eine Ausweitung der Impfpflicht am Arbeitsplatz aus.
Wie es mit der Impfpflicht in anderen Ländern aussieht, das hat Mischa Erhardt zusammengetragen. Die muslimische Minderheit der Rohingya wurde und wird in Myanmar systematisch diskriminiert und verfolgt, weil der Hass gegen sie auf Facebook verbreitet wurde, ohne dass das Unternehmen etwas dagegen getan hatte, haben die Flüchtlinge das soziale Netzwerk nun verklagt. Lena Bodewein mit den Einzelheiten.
150 Milliarden Dollar Schadenersatz fordern mehrere Gruppen geflüchteter Rohingya von Facebook. Denn, so steht es in der Klageschrift begründet, die Algorithmen des sozialen Netzwerkes förderten Desinformation und extremistisches Gedankengut, das zu Gewalt in der realen Welt führe. Darunter haben Hunderttausende Rohingya gelitten. Die Angehörigen der muslimischen Minderheit in Myanmar sind in einer militärischen Kampagne im Herbst 2017 angegriffen, ermordet oder vertrieben worden. Rund 750.000 Rohingya flüchteten damals ins Nachbarland Bangladesch, wo die meisten immer noch unter elenden Bedingungen in Flüchtlingslagern hausen. Facebook sei wie ein Roboter, der nur auf Wachstum programmiert wurde, heißt es in der Klageschrift, die in Kalifornien eingereicht wurde. Und dieses Wachstum würde durch Hass und Spaltung angeheizt. So würden dafür anfällige Nutzer dazu gebracht, sich immer extremeren Gruppen anzuschließen. Ein Prozess, den sich autokratische Politiker zunutze machen, beklagen Menschenrechtler seit langem. In Myanmar beispielsweise wurde auf zahlreichen Facebook-Accounts von führenden Militärs Hetze gegen Rohingya verbreitet. 2018 gab das Netzwerk selbst zu, es habe seine Plattform nicht dagegen geschützt, um dort zu Spaltung aufzurufen und Gewalt im realen Leben anzuheizen. Nach US-Gesetzen sind Facebook und der Mutterkonzern Meta nicht für die Posts ihrer Nutzer haftbar, nach den Gesetzen Myanmars schon.
Lena Bodewein über Rohingya-Flüchtlinge, die Facebook verklagen. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Die neue Bundesregierung will Wissenschaft und Wirtschaft besser vernetzen. Eine spezielle Agentur soll dafür sorgen, Entdeckungen aus der Forschung besser auf den Markt zu bringen.
Ein sinnvolles Projekt, meint das Handelsblatt. Die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation soll dafür sorgen, dass Innovationen aus Hochschulen und Forschungsorganisationen schneller zu Geschäftsideen für Start-ups und KMUs werden, und zwar in Deutschland. Sie soll das Manko bekämpfen, dass wir zwar viel Geld für Forschung ausgeben, aber unterm Strich zu wenig Geld damit verdienen. Das Projekt ist so löblich wie ambitioniert. Eine zentrale, mit Spezialisten besetzte Anlaufstelle kann hier Wunder wirken, theoretisch. Dazu muss sie jedoch exzellent ausgestattet sein und absolut flexibel agieren können. Auch die Börsenzeitung befasst sich mit den Plänen der neuen Ampelregierung. Die Regierung ist startklar, um Scholz zum Kanzler zu wählen. Dabei macht es sich das Dreierbündnis mit seinen umfassenden Plänen zu einem neuen Zuschnitt der Ministerien schwer. Umweltschutz wird zugunsten von Wirtschaft beschnitten und Verbraucherschutz wandert von Justiz zur Landwirtschaft. Die FDP kämpft um mehr Zuständigkeit und Geld für Digitales im Verkehrsministerium. Mit dem Bauministerium entsteht sogar wieder ein neues Ressort. Umstrukturierungen bringen Unruhe. Kostbare Zeit geht verloren für eine Regierung, die nicht viel Zeit hat, von sich zu überzeugen. Themenwechsel. Frankreich will dem Raumfahrtunternehmen SpaceX vom Tesla-Chef Elon Musk Konkurrenz machen. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, es passt zum unerschütterlichen Selbstbild der Grande Nation, wenn der französische Finanzminister Le Maire beim Besuch des Raumfahrtkonzerns Ariane ankündigt, man werde die Wettbewerbsfähigkeit mit dem amerikanischen Rivalen SpaceX wiederherstellen. Dank des milliardenschweren Investitionsplans, den Präsident Macron vor kurzem vorstellte, werde man bald eine eigene Rakete wie die Falcon 9 von SpaceX haben. Man fragt sich angesichts eines solchen Applons, ob die zentralistische Regierung in Paris das Erfolgsrezept des amerikanischen Himmelstürmers wirklich durchdrungen hat. Elon Musk hat SpaceX einst gegründet, gerade weil er den quasi unbegrenzten Zugriff auf staatliche Mittel durch die amerikanische NASA als deren großen Hemmschuh begriffen hat. Man kann natürlich viel Geld ausgeben, um den Erfolg von Marktführern zu kopieren. Erfindungsreichtum und Kreativität lassen sich jedoch nur selten staatlich planen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau und das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.